Was macht eigentlich ein CIO? Über dieses Thema sprechen wir mit Professor Dr. Meyer Falke, dem Chief Information Officer von Nordrhein-Westfalen, heute beim Business Talk am Kudamm. Herr Professor Dr. Meyer Falke, herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Schön, dass Sie heute da sind.
Danke.
Wir werden uns heute sehr intensiv mit den Tätigkeiten eines CIO beschäftigen, denn Sie sind CIO, also Chief Information Officer des Landes Nordrhein-Westfalen. Und alle Menschen und ZuschauerInnen, die damit noch nicht so viel anfangen können, was bedeutet es, ein CIO zu sein?
Nicht nur die Menschen, die nichts damit anfangen, fragen sich das immer wieder. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, mein deutscher Beamtentitel, der heißt Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnik, das ist noch schrecklicher, weil dann müsste ich immer wieder sagen, das sage ich dann in so einer Situation auch, ich mache alles bloß nichts, was mit Technik zu tun hat. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen Kokettiererei, aber damit sage ich schon eine ganze Menge mehr aus als nur dieser Titel CIO, Chief Information Officer. Also ich bin dafür da, dass das mit der Digitalisierung, Klammer auf Verwaltungsebene, Klammer zu, tatsächlich vorangeht. Warum sage ich das in Klammern? Weil Digitalisierung sich natürlich durch unsere aller Lebensfelder durchzieht. Ob das Digitalisierung in den Krankenhäusern ist, Digitalisierung im Verkehr oder Digitalisierung vom Film und Fernsehen, das ist ja nun auch alles mittlerweile digital, sondern der Job des CIO beschränkt sich auf die Digitalisierung der Verwaltung. Das ist aber schon eine ganze Menge. Jetzt die Frage eigentlich nochmal inhaltlich beantwortet. Was ist das eigentlich, wenn wir uns als Bürgerinnen und Bürger überlegen, das sind wir ja auch wir Profis sind Bürgerinnen und Bürger, wo haben wir eigentlich Kontakte zur Verwaltung? Dann sind das ganz unterschiedliche Verwaltungszweige. Das sind Bundesverwaltung, Landesverwaltung, aber insbesondere auch kommunale Verwaltung, also Verwaltung in den Gemeinden, in den Städten, in den Kreisen. Aber dem Bürger ist es eigentlich egal, von wem diese Leistung kommt. Der Bürger möchte gerne diese Leistung haben. Und wir kennen das alle. Wir kennen das von einem großen amerikanischen Multiseller, wo wir, wer weiß was, alles kaufen können. Wir es automatisch bezahlen können. Wir kriegen es automatisch geliefert. Und der einzige analoge Prozess, das ist der arme Mensch, der das Auto in zweiter Reihe draußen vor der Tür stehen hat und dann immer ausgebuht wird, weil er den Verkehr blockiert oder weil er die Pakete zu schnell wieder mitnimmt und ich gar nicht die Tür aufmachen konnte. Das ist der einzige analoge Schritt dabei. Und genau das wissen wir, dass die Bürgerinnen und Bürger auch zu Recht von uns erwarten, das sollte doch mal genauso sein. Es sollte doch mal bitte in der Verwaltung ganz genauso sein, dass ich meinen Führerschein von zu Hause mit dem Tablet beantragen kann, dass ich bei einer Geburtsurkunde nicht erst mal 6 Wochen warten muss oder 3 Wochen warten muss, bis ich die Geburtsurkunde kriege. Warum kann man das nicht direkt aus dem Krankenhaus machen oder warum kann ich mein Auto nicht direkt von zu Hause anmelden auf dem Tablet und natürlich bezahle ich auch, das geht mir gar nicht darum, dass ich nicht bezahlen will und das machen. Das wäre so der Ansatz, wofür ist uns CIO nicht zuständig? Die Frage der Verknüpfung der unterschiedlichen Verwaltungsebenen, Bund, Land, Kommunen, innerhalb jeweils der eigenen Zuständigkeit. Und jetzt wird es ganz kompliziert. Das war ja jetzt gerade so die Sicht des Bürgers, der Bürgerin, der Unternehmen. Die wollen das natürlich auch gerne. Aber dazu gehört natürlich auch die Binnendigitalisierung. Also auch die Frage, wie gehe ich eigentlich mit der Digitalisierung innerhalb der Verwaltung um? Das interessiert Sie jetzt als Bürgerin gar nicht. Aber für uns ist das natürlich schon erstaunlich wichtig, wenn Sie einen Antrag gestellt haben, digital, dann wollen wir den ja eigentlich nicht ausdrucken, dann bearbeiten wie früher und dann anschließend einscannen und ihn wieder nach Hause schicken, sondern wir wollen ja eigentlich, dass dieser Antrag auch tatsächlich komplett medienbruchfrei, vielleicht sogar automatisiert abläuft und Sie anschließend in Ihrem Postkorb Ihren Bescheid haben, optimalerweise nach einer Nanosekunde, weil KI gesagt hat, okay, den Antrag auf X können wir direkt mit Y beantworten und ihn wieder zurückschicken. Das war jetzt eine lange Antwort. Was macht so ein CIO? Der stellt sicher, dass die Netze dafür da sind. Der stellt sicher, dass diese Netze auch sicher sind. Der sorgt dafür, dass so die grundlegenden Softwarelösungen auch tatsächlich eingeführt werden. Nach innen beispielsweise die E-Laufmappe, schreckliches deutsches Wort, aber E davor sagt sie ist digital und nach außen hin beispielsweise die Portallandschaft funktioniert, damit genau das funktioniert für Sie als Bürgerin, als Unternehmen. Ich kriege tatsächlich meine Leistung, egal von wem sie angeboten wird, an einer Stelle zurück.
Sie haben auf jeden Fall einen sehr, sehr spannenden Job, aber es hört sich auch nach unglaublich viel Arbeit an, denn wir alle wissen, dass in Deutschland noch einiges passieren muss. Deswegen möchte ich in so einige Bereiche mit Ihnen ein bisschen tiefer einsteigen. Digitalisierungsmaßnahmen nach innen und auch nach außen. Wen genau möchten Sie denn mit der digitalen Transformation in der Verwaltung erreichen?
Naja, eigentlich alle. Also eigentlich alle 85 Millionen Bürgerinnen und Bürger, denn da sind wir ja als Beschäftigte automatisch mit drin. Und da sind die Firmen, das sind ja nun auch alles die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den 85 Millionen auch enthalten. Was wir aber wirklich erreichen müssen, wenn wir die digitale Transformation ernst nehmen, dann ist es eben nicht die Digitalisierung von vorhandenen, das Elektrifizieren, das Abbilden eines Formulars, was wir alle auch aus meiner früheren Zeit kennen, als es nur Formulare und keine Digitalisierung gab. Das wäre alles Elektrifizierung oder eben ein digitales Angebot. Die digitale Transformation ist wesentlich mehr. Das setzt voraus, dass das, was ich bislang an Abläufen, an Prozessen innerhalb der Verwaltung habe, ich einmal hinterfrage, das können nicht Sie machen, die Bürgerinnen und Bürger, sondern das muss ich selber tun, das müssen unsere Beschäftigten tun und sagen, ist das, was wir aus guten Gründen 1872 mal so erfunden haben, ist das heute noch das, was wir brauchen? Brauche ich noch Behörden, zu denen ich hingehen kann? Im digitalen Zeitalter an vielen Stellen sicher nicht mehr. Das war ja ein Bürgerservice. Also das hört sich mal so an, als wenn ich das jetzt alles wegschmeißen will. Das war ja ein Angebot an die Bürgerinnen, an die Bürger zu sagen, ihr müsst nicht in die Kaiserstadt kommen und euch beim Kaiser dann einen Termin besorgen, sondern ihr könnt in den jeweiligen Dependancen in ganz Deutschland tatsächlich eine Leistung beantragen. Und das geht aber heute digital. Das geht digital, wo auch immer ich bin. Das setzt aber voraus, dass ich die Prozesse, die ich momentan laufen habe, hinterfrage und sage, wo ist an diesem Prozess denn wirklich noch persönliche Vorsprache. Ich kann für diese ganzen althergekommenen Begriffe ja auch nichts, aber da sagt es so schön, persönliche Vorsprache. Du musst persönlich kommen und bei mir vorsprechen. Und dann billige ich deinen Antrag. Schriftformerfordernis. Es ist wirklich erforderlich, dass man eine Schrift, ein Papier mit Unterschrift mir hingeht. An ganz vielen Stellen ist das nicht mehr erforderlich, aus der digitalen Sicht sowieso nicht. Aber dafür muss ich Gesetze ändern, dafür muss ich Verordnungen ändern, da muss ich Dinge zu anpassen, damit das tatsächlich so ist. Und um diese digitale Transformation wirklich erreichen zu können, ich mache gleich mal ein ganz konkretes Beispiel, dann wird es noch deutlicher, muss ich im Mindset, so heißt das Neudeutsch, also bei uns selber, in unseren eigenen Köpfen etwas erreichen. Denn beim Bürger, bei der Bürgerin, beim Unternehmen brauche ich das nicht. Also das, was ich vorhin so erklärt habe, das hätte ich gerne alles mitten in der Nacht um 3 Uhr meinen Führerschein beantragt. Ich glaube, dafür muss ich keinen Bürger, keine Bürgerin irgendwie darüber aufklären, was das ist. Hauptsache, ich kann eben sagen, wenn du das nicht willst, selbstverständlich bleibt es auch bei analogen Kontaktmöglichkeiten zur Verwaltung. Im Krankenhaus wird keiner die Krankenschwester durch einen Roboter ersetzen, aber digitale Ansätze gibt es durchaus auch auf der Intensivstation, weil, was weiß ich, die Medikamentenpumpen besser digital gesteuert werden, als mit der Hand immer kleine Schritte zu machen. So ist das in der Verwaltung auch. Natürlich wird man bestimmte Dinge immer anbieten. Natürlich wird es weiter eine soziale Verwaltung geben, eine Jugend-, eine Altenverwaltung geben, also Bereiche, in denen soziale Hinwendung erforderlich wird, die wird es weitergeben, aber bestimmte Dinge, die automatisiert erfolgen können, die kann man aus meiner Sicht auch automatisiert machen. Aber jetzt nochmal zu dem Beispiel zurück, damit man versteht, was digitale Transformation auch sein könnte. Wenn man sich überlegt, eine Frau bekommt ein Kind, 80% der Frauen bekommen dieses Kind in einer Krankenanstalt, in einem geburtshelferischen Umgebung. Da ist die Hebamme, da ist der Geburtshelfer dabei, da ist ein Kinderarzt dabei oder da ist vielleicht ein Gynäkologe dabei, Kinderkrankenschwester dabei, Kinderpfleger dabei. Also da sind Menschen dabei, die bezeugen können, dass dieses Kind tatsächlich von dieser Mutter kommt. Und wenn anschließend das Krankenhaus eine Rechnung schreiben will, entweder Richtung Krankenkasse oder Richtung bei einer privaten Geburt, Richtung des Versicherten, dann passen die schon auf, dass das Kind tatsächlich auch eindeutig der Mutter zuzuordnen ist. Da gibt es eigentlich kein Interesse dran, dass der Chef eine Rechnung schreibt, ihnen eine Rechnung schickt für die Geburt eines Kindes aus dem Nachbarzimmer. Also passen Sie auf. Worauf will ich hinaus? Das macht er sowieso oder das macht vielleicht die Hebamme sowieso. Wenn Sie dann an dieser Stelle beim Eingeben Ihrer persönlichen Daten, einschließlich der persönlichen Daten des Kindes, um 18.04 Uhr geboren mit so und so viel Zentimeter und so viel Gramm, dann ist das Kind auch schon fast eindeutig zu der Mutter zumindest eindeutig zugeordnet. Dann drückt sie auf Enter und dann ist im Grunde genommen ja keine Geburtsurkunde im standesamtlichen Sinne, aber eine Geburtsbescheinigung fertig. In der nächsten Nanosekunde können Sie dann sagen, dann geht das digital zur Bundesagentur für Arbeit, für das Familiengeld, dann geht das tatsächlich digital zum Finanzamt, damit man die günstigere Steuerklasse bekommen kann, zum Arbeitgeber, damit Sie dann auch tatsächlich Ihren Mutterschutz hinterher bekommen können. Das wäre digitale Transformation. Ganz simples Beispiel, glaube ich, das jeder versteht, wo man aber sagen kann, warum machen wir das nicht? Und jetzt kommt genau der Punkt, weil die Krankenhausinformationssysteme, so heißen die Systeme, und die Standesamtscomputersysteme noch nicht kompatibel sind. Ja. Wir arbeiten dran, aber ne, digitale Transformation, es muss mal einer hinterfragen, ist es sinnhaft, diese Prozesse, bitte jetzt, ne, das hört sich schrecklich an, also Geburt und Bestätigung der Geburt, zwei Prozesse, diese getrennt zu betrachten? Oder wäre es nicht sinnvoll, die gleich zusammen zu betrachten und alle anderen Prozesse, die davon abgehen, auch und das Ganze digital miteinander zu vernetzen?
Jetzt haben Sie mir fast so ein klein wenig die Frage schon vorweggenommen. Woran liegt es eigentlich, ja, dass viele Komponenten noch nicht zusammenarbeiten? Es ist auf beiden Seiten wahrscheinlich sehr viel zu machen. Warum dauert das so lange? Liegt es an der Gesetzeslage? Liegt es daran, dass es zu wenig MitarbeiterInnen gibt in diesem Bereich? Und die zweite Frage wäre, welchen Zeitraum werden wir denn bewusst eine digitale Transformation in der Verwaltung auch erleben und nutzen können?
Also ich fange mal hinten an, weil das, was ich gerade gesagt habe, zugegebenermaßen hört sich vielleicht noch ein bisschen nach Zukunftsmusik an, aber so zukünftig ist diese Musik gar nicht. Wir sind an ganz vielen Stellen dran. Wir haben uns für klassische Verwaltungsleistungen, damit man mal so eine Zahl hört, so ungefähr 11.000 gibt es davon in Deutschland. Da haben wir uns gesagt, okay, 11.000, das sind ganz viele Dinge dabei, die man nie braucht. Also die muss man auch nicht digitalisieren. Das kann man einfach mal sein lassen. Aber wir sind mittlerweile so bei 500 Leistungspaketen angekommen, an denen wir guter Dinge sind, dass wir sie digitalisieren. Also Nordrhein-Westfalen, da kann ich es ja beantworten. Wir haben von den Leistungen, die überhaupt in Frage kommen, vielleicht 2.500 auf der kommunalen Ebene mittlerweile digitalisiert. Wir haben Leistungsbündel von weit über 100 digitalen Leistungsbündeln, also mehrere Leistungen zusammengebunden digital, auch schon digitalisiert. Aber, jetzt kommt das Aber, noch nicht flächendeckend. Wir haben in Nordrhein-Westfalen 400 Gemeinden, Städte, Kreise, kreisfreie Städte, ungefähr 400 und noch nicht in allen. Wenn ich sage, wir haben digitale Lösungen, dann ist mal in der Stadt A eine digitale Lösung für ein Angebot oder in der Stadt B eine digitale Lösung für ein Angebot, aber noch nicht zusammen. Das liegt einfach daran, dass wir ja nicht gestern erst angefangen haben zu digitalisieren, sondern dass alle Städte, alle Kreise, alle Gemeinden, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern in der ganzen Bundesrepublik, schon in den 80er, Anfang der 90er Jahre gesagt haben, wir müssen doch endlich auch mal unseren Bürgerinnen und Bürgern diesen Service anbieten. Was man nicht gemacht hat, das ist gar kein Vorwurf, weil es einfach gewachsen ist. Man hat nicht von vornherein einen großen Plan gehabt, wo man gesagt hat, und das machen wir jetzt alles wie folgt. Wir haben keine klare Vision gehabt in den 90er Jahren für die Gesamtverwaltungsdigitalisierung. Jeder Bürgermeister, jeder Landrat, jeder IT-Verantwortliche wahrscheinlich schon. Aber wie kriege ich das denn hin, dass ich erspare der Gemeinde X etwas zu digitalisieren, was die Gemeinde Y auch schon gemacht hat? Wie kriegt die Gemeinde X überhaupt mit, dass die Gemeinde Y schon was gemacht hat? Wie kann ich das zwischen dem Bundesland A zum Bundesland B umtauschen? Dieser Prozess läuft tatsächlich erst, jetzt mögen alle Zuhörerinnen und Zuhörer erschreckt sein, aber so richtig läuft er seit ungefähr 5 Jahren. Wir haben dafür einen Namen geprägt, der heißt Einer für alle, Eva, aber nicht wie das Mädchen mit V, sondern mit F. Eva, also Einer für alle. Wir haben uns dieses ganze Leistungspaket, von dem ich vorhin mal gesprochen habe, aufgeteilt auf die 16 Bundesländer und den Bund und haben gesagt, jeder davon nimmt jetzt ein bestimmtes Bündel an Leistung, was er gerne möchte oder was die anderen meinen, was er besonders gut kann. Und das digitalisiert er dann so bitte, dass es für die anderen auch gilt, Bundesländer. Ja. Und dann jeweils für die Kommunen in den Bundesländern so, dass die Kommunen das auch nutzen können. Okay. Die große Frage ist eben, wenn eine Kommune aber schon weiter war, wie kriegen wir dann das hin, was eine Kommune schon entwickelt hat, dass es die anderen Kommunen in Deutschland auch entwickeln, nutzen können? Das ist eine nicht ganz einfache juristische Frage. Sie haben ja nach den juristischen Fragen auch, nach den juristischen Problemen gefragt. Das ist Vergaberecht spielt da eine Rolle und was auch immer. Aber das lässt sich alles lösen. Also von daher gesehen, das lässt sich lösen. Und die Frage, wann sind wir denn soweit, dass wir tatsächlich eine digital transformierte Verwaltung haben, die kann ich Ihnen auch beantworten. Das ist jetzt vielleicht überraschend. Nie. Weil Digitalisierung wird kein Ende haben. So wie wir jetzt auch in der analogen Welt schon immer neue Verwaltungsaufgaben erfunden haben oder bekommen haben oder sie notwendig wurden, wird man auch in Zukunft ja neue Leistungen entwickeln. Und diese neuen Leistungen wird man wieder digital entwickeln. Was schneller gehen wird, ist der Gedanke, du musst jetzt nicht erst eine analoge Leistung erfinden wie früher und sie dann mühselig digital transformieren, sondern man wird hoffentlich dann mit einem Digitalcheck, so sagen wir es intern dazu, bei einem Gesetzes- oder Verordnungsvorhaben von vornherein sagen, pass mal auf, jetzt hast du dir was Tolles, Gesetzgeberisches überlegt, lieber Herr Kollege oder liebe Frau Kollegin, und jetzt überleg das doch bitte noch einmal digital. Muss das wirklich sein an dieser Stelle, dass man sagt, das muss eingereicht werden, da muss einer vorsprechen, da muss dieses oder jenes passieren, kann man das nicht mit digitalen Tools machen? Und ich glaube, das ist jetzt vielleicht auch eine Altersfrage, aber ich glaube auch, dass eine ganze Menge Ältere, so wie ich ja auch, durchaus digital affin sind. Das wird sich relativ schnell so entwickeln, dass man dann gar nicht mehr nachbohren muss, sagen, machst du das bitte nochmal, sondern dass von vornherein das kommt. Aber das ist vielleicht ein Zeitraum von noch 5 Jahren. Dann sind wir da. Und dann sind wir nicht mehr vor Albanien, sondern, ich meine doch, dann sind wir weiter vor Albanien, aber nicht mehr nur einen Platz vor Albanien, sondern vielleicht in der EU auch noch weiter oben. Okay. Dafür ist die Bundesrepublik mit 85 Millionen Leuten, mit 16 Bundesländern, mit 11.000 Kommunen, mit Hunderten von Ministerien einfach zu sehr divers, ja, ich glaube, das ist das richtige Wort, anders als baltische Staaten als Beispiel, anders ein Land, ein Flächenland als ein Stadtstaat, so kann man das, glaube ich, auch an vielen Punkten erklären.
Das ist klar, die digitale Transformation ist ein Prozess. Ist es denn ratsam, in Zukunft eher von diesen dezentralen Projekten wieder hinzugehen zu einer zentralen Organisation, zumindest auf Landesebene, damit man eben solche Sachen, wie Sie gesagt haben, die eine Kommune hat es super umgesetzt, die andere knabbert noch dran und hat ganz, ganz viele Ressourcen und auch Kosten, um eben dorthin zu kommen, wo die andere schon ist. Also wäre es doch schon eigentlich besser, wenn das alles ein bisschen zentraler geregelt werden würde in Zukunft.
Das ist jetzt der Nachteil, dass die Bevölkerung von dem, was wir machen, relativ wenig mitbekommt. Insofern bin ich ja dankbar für solche Fragen. Wir sind da schon längst dran. Aber das ist ja gut, dass Sie es fragen. Das gibt mir die Möglichkeit, es jetzt einfach nochmal zu sagen. Wir sind ganz anders gestartet. Nochmal, wir sind so gestartet in den 80er, 90er Jahren. Jeder digitalisiert das für sich. Und alles gut. Und wir sind mittlerweile so weit, dass wir sagen, es macht doch Sinn, ein Nutzerkonto zu haben. So heißen diese Begrifflichkeiten. Aber ich glaube, das ist jedem klar, der schon mal irgendwo im Internet was gekauft hat, hat auch ein Nutzerkonto. Und in diesem Nutzerkonto hat er seine Daten hinterlegt und da hat er seine Kreditkarten oder seine Bankkartendaten hinterlegt, weil er dann direkt bezahlen kann. Da ist seine Adresse hinterlegt. Genau sowas kann man sich ja für Verwaltung ohne Probleme auch vorstellen. Und das Ganze muss man da nicht für jede der 11.000 Gemeinden und Kommunen in Deutschland extra machen, sondern das kann man an einer Stelle machen. Und da kann man es einmal programmieren. So schlau sind wir mittlerweile auch, dass wir nicht mehr sagen, wir schreiben dir jetzt ein Programm vor, also wirklich, du musst eine bestimmte Software nehmen, sondern wir sind immer mehr dazu übergegangen, Open-Source-Programme zu schreiben, also Programme für den Laien, die man tatsächlich auch lesen kann, wo man dann auch als weiterer Programmierer etwas dran programmieren kann und die so zu gestalten, dass man sagen kann, die sind mandantenfähig, auch alles so schöne Begriffe. Da heißt die Oberbürgermeisterin der Stadt, ich nehme mal jetzt ein Beispiel, die Oberbürgermeisterin von Köln wird natürlich Wert darauf legen, dass ihre Bürgerinnen und Bürger über ein Portal Zugang zu ihren Leistungen haben, wo draufsteht, dass sie die Oberbürgermeisterin von Köln ist und nicht das Bild des Oberbürgermeisters von Düsseldorf erscheint. Da, ja, sie schmunzeln, das können wir aber, glaube ich, alle nachvollziehen. Aber technisch ist das egal. Technisch ist das egal. Man muss nur an einer Stelle die Fotos austauschen und die Namen natürlich, die dazugehören, austauschen. Aber technisch ist das egal. Und das lässt sich auf die ganze Bundesrepublik übertragen. Also da sind derartige Dinge mittlerweile ja im Grunde genommen fertig. Wir rollen sie gerade aus. Das Gleiche gilt für den Postkorb. Ne, wo soll denn anschließend die Antwort wieder kommen? Ich weiß nicht, ob Sie Ihre DE-Mail-Adresse noch kennen. Ich kenne meine Adresse, aber ich kenne mein Passwort nicht mehr. Also das ist auch blöd. Und das Dritte vielleicht, was an dieser Stelle wichtig ist noch, wir haben ja alle eine wunderbare Identität, nämlich wir haben diesen elektronischen Personalausweis, also den Personalausweis mit dem Chip, den richtigen Personalausweis mit dem Chip drin. Der ist bei allen mittlerweile freigeschaltet. Wir haben nur zu wenig Angebote dazu. Und da beißt sich jetzt so die Katze ein bisschen in den Schwanz. Aus der klassischen Verwaltungssicht versuchen wir immer zu sagen, wir müssen doch jetzt ganz viele Verwaltungsangebote schaffen, damit dieser Personalausweis als sichere Identität dann auch tatsächlich genutzt wird. Sie kennen das, den legt man einfach mittlerweile hinter sein Smartphone und schon ist man authentifiziert, schon kann man sagen, das bin ich wirklich oder das sind Sie, ne, so alles wunderbar. Aber der Gedanke, wie oft geht man wirklich aufs Amt? Das ist ja so oft gar nicht. Dann ab und zu mal so alle 10 Jahre einen Personalausweis. Ich weiß nicht, ne, den Führerschein meistens ja doch hoffentlich nur einmal und umziehen vielleicht dreimal. Aber viel häufiger macht man das alles gar nicht. da können wir noch so viel uns ausdenken, man wird das nicht ständig dabei haben und nutzen. Da wäre es schöner, das ist so jetzt meine Wunschvorstellung, dass wir da auch nochmal hinkommen, warum kann ich diesen Personalausweis nicht eigentlich auch dazu nutzen, Theatertickets in einem städtischen Theater zu buchen? Das ist auch öffentlicher Dienst. Warum kann ich damit nicht im öffentlichen Personennahverkehr fahren? Hier in Berlin ist es auch, gehört auch der Kommune, ne? Kann man auch mitfahren. Und dann habe ich das Teil immer dabei und dann nutze ich es immer und dann kommt automatisch auch so dieser Punkt rein, die Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern. Denn das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir geben ständig Daten, ich auch, bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram, bei sonst was auch immer von uns weg. Aber in dem Augenblick, wo der Staat sagt, ich hätte ganz gerne von dir mal das Geburtsdatum gewusst, da zucken wir alle zusammen. Das brauche ich aber, um das, was wir uns so vorstellen, das wäre die nächste Stufe, die kommt, die tatsächlich in vielleicht 5 Jahren dann da ist, dass wir das, was wir von Ihnen wissen und wo Sie uns autorisieren, es wissen zu dürfen, auch wirklich nutzen. Dass ich dann also nicht jedes Mal, wenn ich irgendwas machen will, meine Geburtsurkunde einreichen muss, meine Abiturzeugnis einreichen muss, meine Studienbescheinigung einreichen muss. Wir kennen das alle. Immer wieder müssen wir das einreichen, möglichst noch beglaubigt und so. Das ist ja alles vorhanden. Man könnte eigentlich auf diese Idee kommen und sagen, wenn das doch alles vorhanden ist, warum nutzt der Staat das dann nicht und dreht dann sogar nochmal den Spieß um und im positiven Sinne und sagt, da hat, bleib nochmal bei meinem Beispiel, eine Frau ein Kind bekommen, das ist eigentlich ziemlich sicher, dass das Kind irgendwie in 3 Jahren in den Kindergarten soll, möchte, darf, so. Und in 6 Jahren in die Schule. Das könnte man alles schon mal automatisch miteinander verknüpfen und dann sagen, wunderbar, wenn Sie denn dann tatsächlich in 3 Jahren in einen Kindergarten wollen, wir machen Ihnen mal einen Vorschlag und man kann das der Stadt als Planungsdaten geben. Da sind schon wieder so und so viele Kinder in dem Stadtteil geboren. Denk dran, du hast nur 100 Kindergartenplätze, du brauchst aber nach den statistischen Daten 200. Datennutzung. Muss man voraussetzen, dass Sie das wollen, dass Sie sagen, du darfst dieses Datum nutzen, dann hat es aber einen ganz großen Vorteil.
Wir sind auf einem guten Weg, das ist schon mal positiv. Abschließend, Herr Professor Dr. Meyer-Falke, würde ich gerne wissen, was möchten Sie ganz konkret in Ihrer Position als CIO in der Verwaltungsdigitalisierung erreichen, wenn Sie zurückschauen in 10 Jahren, 10 Jahre zurück? Wo würden Sie sagen, jo, war ein guter Job?
Also wenn das, was ich vorhin so mir ausgemalt habe mit der digitalen Transformation, bei einigen der Verwaltungsleistungen tatsächlich klappt, dann wäre ich schon richtig zufrieden damit. Wenn bis dahin die Netze stabil bleiben, wenn wir es geschafft haben, alle die Hackerangriffe, die täglich kommen, wirklich täglich kommen, abgewehrt zu haben, weiterhin abgewehrt zu haben, wenn wir es schaffen, das Nutzen von Daten dazu zu bringen, die Menschen dazu zu bringen, mit diesen Daten so umzugehen, dass es selbstverständlich wird, trotzdem sie wissen, dass die Daten bei uns sicher sind. Das sind so realistische Ziele, da kommen wir, glaube ich, auch hin. Und das andere ist so eine Vision. Aber ich meine, es gab mal einen Bundeskanzler, der hat gesagt, wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen. Da kann ich immer nur antworten, ich bin bei mir, ich bin ja schließlich Arzt, also ich bin immer da, von da gesehen. Ja, ist eine schöne Vision und ich würde mich freuen, wenn ich das dann irgendwann mal in meinem nicht mehr aktiven Berufsleben auch wirklich so nutzen kann, wie ich es mir so denke.
Ich finde es großartig. Wir wünschen Ihnen dabei ganz viel Erfolg, werden es natürlich verfolgen. Und zu guter Letzt ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren.
Danke.